heute ist Karfreitag. Und das ist so ein Tag, was ich bei mir so in der Gemeinde ein bisschen vermisse. Wir machen das immer so, sonntags ist immer bei uns eine Anbetungsstunde. Und das ist für mich persönlich die wichtigste Stunde überhaupt. Und da wird der Herr Jesus natürlich geehrt. Und da denken wir daran, was der Herr Jesus für uns getan hat, dass er nämlich für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir machen das immer so, dass wir beten, dass wir Lieder singen und dann steht zwei oder drei Brüder mal auf, so wer will, und liest dann einen Text vor, was zu Karfreitag passt. Das ist unsere Anbetungsstunde. Und das finde ich immer so schön. Früher bin ich immer zur zweiten Stunde gekommen. Und als ich dann mal zur ersten Anbetungsstunde gekommen bin, da habe ich richtig Geschmack bekommen. Da habe ich gemerkt, Mensch, wie schön das ist, ja, die Anbetungsstunde mitzumachen. Und aber doch vermisse ich immer, dass wir Karfreitag leider nichts machen. Deswegen freue ich mich, dass ihr Karfreitag diesen Tag besonders ehrt. Es gibt viele Warum-Fragen in unser Leben. Und vielleicht gab es auch viele Warum-Fragen schon in deinem Leben, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gab mal einen Mann, der saß beim Friseur. Und der unterhielt sich mit seinem Friseur über Gott und die Welt. Und dann sagte der Friseur, ach, ich glaube nicht an einen sogenannten lieben Gott. Wenn es den geben würde, dann würde er nicht zulassen, dass Kinder verhungern. Dann würde er nicht zulassen, dass es Kriege gibt, dass Menschen sich umbringen. Dann hat er so einige Dinge gesagt. Und dann sagte der Kunde, Moment, ich komme gleich wieder. Der ging einfach so raus mit seinem Umhang, was er so hat beim Friseur. Und dann sah er einen, der hatte so eine Haare und so einen Bart. Und den hat er mitgenommen. Und dann stellt er diesen Mann vor seinen Friseur. Und er sagt, der Kunde, dich gibt es nicht. Es gibt keine Friseure. Er sagt, Moment mal, ich stehe doch direkt vor dir. Trotzdem gibt es dich nicht. Weil dann würdest du das nämlich nicht zulassen, dass er so einen Bart und so eine Haare hat. Ja, sagte der Friseur, ja, so kannst du das auch nicht sehen, weil nur weil ich das zulasse, heißt es ja noch lange nicht, dass es mich nicht gibt. Aber ist es nicht so, so machen wir das doch eigentlich auch mit Gott, ne? Nur weil er dieses und jenes Schreckliche zulässt, heißt es ja noch lange nicht, dass es ihn deswegen nicht gibt. Es gibt so viele Warum-Fragen. Und ich habe mich mal mit einem Bruder unterhalten, als ich mit ihm auf der Bibelschule war. Da sind wir beide spazieren gegangen und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, warum hat Gott überhaupt diesen Baum gemacht, der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Warum hat er das überhaupt gemacht? Es steht da geschrieben in der Bibel, dass alles, was Gott gemacht hat, sehr gut war. Alles, sehr gut. Das war ja vor dem Sündenfall. Da war wirklich alles sehr gut. Und da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, warum hat Gott diesen Baum gemacht? Gott hat doch gesagt zu Adam und Eva, er hat sie gewarnt, esst nicht von diesem Baum. An den Tag, wo ihr davon esst, müsst ihr sterben. Aber wir kennen ja die Geschichte. Ja, der Teufel hat die Eva verführt und die Eva hat den Adam verführt. Und so ist ja der Mensch dann in die Sünde gefallen. Warum? Weil er nicht gehorsam war. Er war Gott ungehorsam. Und wir haben uns so Gedanken gemacht, warum Gott diesen Baum gemacht hat. Die plausibelste Antwort wäre, die logische Antwort wäre, naja, Gott hat diesen Baum gemacht, um die Menschen einfach mal zu prüfen, ob er gehorsam sein kann. Das wäre so die vernünftigste Antwort, so die ich so hätte. Dann sagte der andere Bruder, der mit mir auf die Bibelschule gegangen ist, ja, aber weißt du, Romano, dann hätte Gott ja das rausgefordert. Ja, sagte ich, das stimmt, hätte er rausgefordert. Oder warum hat Gott denn wenigstens nicht einen Zaun um diesen Baum gemacht, damit der Mensch wenigstens nicht da rankommt? Ja, hätte er auch machen können. Keine Ahnung. Mann, und dann habe ich drüber nachgedacht, naja, Gott hat da nicht das Recht, den Menschen zu prüfen und ihn herauszufordern? Ich denke schon, er kann mit uns machen, was er will. Aber letztendlich mussten wir diese Frage stehen lassen, weil es steht nicht in der Bibel, warum, wieso, weshalb Gott diesen Baum gemacht hat. Wissen wir nicht. Werden wir auch nie, davon bin ich überzeugt, nie eine Antwort bekommen. Zumindest nicht auf dieser Erde. Und so habe ich mich entschlossen, ich lasse diese Frage stehen. Wir wissen letztendlich nicht, warum Gott das getan hat. Aber Gott weiß schon, warum er das getan hat. Es muss schon einen Sinn gehabt haben. Und so gibt es viele Bibelstellen in der Bibel, die muss man einfach mal so stehen lassen. Das ist, war so eine Warum-Frage, mit der ich mich so mal beschäftigt habe. Letztendlich will ich damit sagen, es gibt Warum-Fragen, da kriegst du keine Antwort drauf. Und ich frage mich manchmal auch, warum? Warum das alles so manchmal passiert? Ja? Aber letztendlich wissen wir ja die Antwort. Der Mensch ist in Sünde gefallen und seitdem von Gott getrennt. Und da die Sünde in die Welt gekommen ist, ja, sind auch die Nebenwirkungen der Sünden mit hineingekommen. Und das war der Tod, die Krankheit, all das Leid ist ja durch die Sünde entstanden. Deswegen haben wir ja die große Katastrophe. Die größte Katastrophe, die in der Menschheitsgeschichte passiert ist, das ist, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Es war niemals Gottes Wille oder Absicht, dass der Mensch in irgendeiner Hinsicht leidet und schon gar nicht stirbt. War niemals Gottes Absicht. Gott hat natürlich das vorausgesehen. Aber Gott hat auch gewusst, dass Adam und Eva gehorsam sein hätten können. Da kommt der Teufel und sagt zu Adam, ess mal von dieser Frucht und du wirst sein wie Gott. Wer will denn nicht sein wie Gott? Das ist schon mal verlockend, ne? Jetzt hätte doch die Eva oder der Adam Folgendes machen können. Sie hätten doch sagen können, Moment mal, Teufel, ich frag mal danach. Gott hat nämlich gesagt, ich soll nicht von dieser Frucht essen. Hätten sie doch machen können. Sie hätten doch zu Gott hingehen können. Gott ist, hatte doch immer Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Sie hätten doch sagen können, du Gott, da ist dieser Teufel, der fragt, er sagt andauernd, ich soll von dieser Frucht essen. Was sagst denn du dazu? Du hast doch gesagt, ich soll das nicht tun. Und dann hätte Gott gesagt, komm mal her. Und dann hätte Gott sie aufgeklärt und das wäre doch, denke ich mal, besser ausgegangen. Haben sie nicht gemacht. Und so ist das. Der Mensch schiebt heute, das macht er ja heute noch, die Schuld auf den anderen. Ja, der Teufel hat die Eva verführt, die Eva hat den Adam verführt. Und dann sagt Gott letztendlich, als sie in Sünde gefallen sind, Adam, wo bist du? Ja, und dann wissen wir ja, was dann Adam gesagt hat. Er meinte, er könnte sich vor Gott verstecken. So schiebt heute der Mensch immer die Sünde von sich fern. Immer auf den anderen. Der hat doch Schuld, nicht ich. Es gibt viele Warum-Fragen in unser Leben, aber wisst ihr, damit möchte ich mich heute gar nicht so beschäftigen. Es gibt viele Warum-Fragen, da werden wir keine Antwort einfach kriegen. Vielleicht irgendwann im Himmel. Da werden wir vielleicht mal die Möglichkeit haben, den Herrn Jesus fragen, Herr, warum ist denn dieses oder jenes in meinem Leben passiert? Aber wisst ihr, es gibt, der Herr Jesus sagt aber auch, an den Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich glaube deswegen, weil wir einfach froh und dankbar sein werden, dass wir beim Herrn Jesus sind. Und dann denken wir nicht mehr daran, was damals passiert ist. Wir werden einfach glücklich sein, dass wir das Ziel erreicht haben. Nein, ich möchte heute mich mit euch eine andere Frage beschäftigen, nämlich warum hat denn Gott zugelassen, dass sein Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben musste? Darüber möchte ich mal mit euch nachdenken. Warum hat denn Gott das zugelassen? Das ist doch nicht normal. Ich meine, ich glaube, heute Nachmittag sitzen viele Familienväter hier. Ich habe ja auch zwei Jungs. Der eine ist der Romano, der ist jetzt 15 und der Prinz, der wird jetzt 7. Ich denke, jeder, stell dir mal vor, dein Sohn wäre in Gefahr oder sogar in Lebensgefahr. Was würdest du dann da tun als Vater oder als Mutter? Du würdest doch dein Kind helfen, oder nicht? Du würdest doch alles Erdenkliche tun, um deinen Sohn irgendwie da rauszuholen. Du würdest es doch nicht zulassen, dass dein Sohn irgendetwas Schreckliches passiert. Es sei denn, du hast deinen Sohn vielleicht nicht lieb. Oder dein Sohn ist dir egal. Solche Eltern gibt's ja auch. Warum hat Gott zugelassen, dass sein Sohn, Jesus Christus, wenn er doch der Sohn Gottes ist, wovon ich überzeugt bin, warum hat er das zugelassen, dass er am Kreuz sterben musste? Da ist er im Garten Gethsemane. Er betet heftig. Dreimal betet er. Vater, wenn es möglich ist, dann nimm doch diesen Kelch von mir weg, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann ist er im Garten Gethsemane, er bittet seine Jünger mitzubeten, er hat große Angst, solche Angst, dass sogar aus seinem Schweiß Blutstropfen herauskommen. Er schwitzt praktisch Blut. Und jetzt kommt der hohe Priester mit den Knechten und jetzt wollen sie ihn verhaften. Judas Ischariot hat ihn mit einem Kuss verraten, er hat ihn verkauft und verraten für 30 Silberlinge. Das sind heute umgerechnet 84 Euro. Dafür hat Judas den Herrn Jesus verraten und verkauft. Er hätte doch das Beste haben können in seinem Leben, oder nicht? Er ging 3 Jahre mit dem Herrn Jesus, er hat ihn gesehen, er hat ihn gehört, er hat erlebt, mit ihm erlebt, was er getan hat. Er hat die Wunder gesehen. Und letztendlich hat er ihn doch mit Füßen getreten. Hat die Liebe Gottes mit Füßen getreten. Und wisst ihr, heute machen das die Menschen auch. Ja, sie merken, da gibt es doch einen lebendigen Gott. Sie spüren, ja, Gott spricht mich an, das stimmt, was der da sagt, da vorne, der Prediger. Ich muss mich eigentlich bekehren. Und trotzdem lehnen sie Gott ab. Da wird der Herr Jesus, der ist jetzt da im Garten Gethsemane, da hat er sich ja öfters mal aufgehalten mit seinen Jüngern. Und der Petrus, der ist ja noch sehr mutig, ne? Der zieht sein Dolch, haut den Melchior, einen Knecht eines hohen Priesters, das Ohr ab und der Jesus sagt, hör auf, das Stecken. Er nimmt das Ohr und heilt es wieder. Als er gefragt worden ist, der Herr Jesus, wer ist Jesus? Da sagt der Herr Jesus, ich bin's. Und auf einmal wischen die zurück und fielen auf den Boden. Finde ich schon interessant. Er sagt, ich bin es. Lass diese in Ruhe. Das fand der Petrus bestimmt beeindruckend. Da fallen die einfach so hin. Er sagt ein Wort und die fallen hin. Und jetzt lässt der Herr Jesus sich aber binden. Er lässt sich verhaften. Das haben die Jünger jetzt nicht mehr verstanden. Die haben vielleicht gedacht, Mensch, jetzt müsste doch Jesus Christus sich wehren. Ja? Er ist doch der Sohn Gottes. Jetzt müsste er sich doch wehren. Wisst ihr, die Juden hatten ja damals zur Zeit Jesu ein falsches messianisches Bild. Sie hatten die Vorstellung, wenn der Messias kommen wird, dann wird er kommen, um uns zu befreien von den Römern. Und so ist es ja, deswegen habe ich mit der Warum-Frage angefangen, so ist es ja heute mit den Menschen. Die Menschen haben heute leider ein falsches Gottesbild. Ja? Sie denken immer, der liebe Gott, wenn es einen lieben Gott gibt, dann muss er doch so und so handeln und so tun. Aber wisst ihr, in dem Alten Testament, ja, da lese ich nichts von einem sogenannten lieben Gott. Diesen lieben Gott, den gibt es gar nicht. Das ist ein Götze, den der Mensch in seiner Fantasiewelt selber zusammengebastelt hat. Den gibt's gar nicht. Es gibt aber einen liebenden Gott. Das ist ein Unterschied. Und wenn ich das Alte Testament lese, da tut Gott sogar ganz schreckliche Dinge. Gott kann auch ein ganz schrecklicher Gott sein, der die Menschen richtet, wo er sogar sagt, die müsst ihr alle ausrotten. Sogar auch die Kinder. Da hat Gott keinen Halt gemacht. Ja, wo ist denn da der sogenannte liebe Gott? Aber diese Vorstellung haben ja die Menschen heute. Und wenn der nicht so ist, wie sie sich den vorstellen, dann kann es keinen lieben Gott geben. Jetzt wird der Herr Jesus verhaftet. Jetzt wird er zum hohen Priester Kaiphas geführt. Und der Herr Jesus steht da jetzt. Er wird verhört. Man spuckt ihn an. Man schlägt ihn ins Angesicht. Man schlägt ihn sogar mit Fäusten ins Angesicht. Und dann wird er fragen, ja, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und der Herr Jesus sagt, ja, du sagst es, ich bin es. Was macht der Hohepriester? Er zerreißt sein Kleid. Das hätte er nie machen dürfen. Er hat sein Gewand zerrissen. Aber das Interessante ist, keiner konnte den Herrn Jesus irgendwie eine Sünde nachweisen. Der von keiner Sünde wusste und kannte, wurde zu Sünde gemacht. Dazu erzähle ich nachher noch was. Er wurde zu Sünde gemacht. Das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann. Da wird der Herr Jesus verhört. Man schlägt ihn, man spuckt ihn an. Und dann schleppt man ihn zu Pilatus. Ja, Pilatus sagt, was habe ich mit denen zu schaffen? Das sind Galiläer. Bin ich nicht für zuständig. Bringt ihn mal zu Herodes. Ja, und dann geht er zu Herodes. Und dann heißt da, dass Herodes, der hat sich gefreut. Hat schon viel vom Herrn Jesus gehört. Wisst ihr, da habe ich so gedacht, Mensch, wie viele hören vom Herrn Jesus? Und trotzdem nehmen sie ihn nicht an. Er hat sich gefreut, dass er ihn gesehen hat. Er hat es erwartet, dass der Herr Jesus ein Wunder tut. Aber er sagt nichts, er tut nichts, der Herr Jesus, er bleibt stumm. Dann schlagen sie ihn zusammen, verspotten ihn, indem sie ihm ein Gewand überlegen und schicken ihn wieder zu Pontius Pilatus zurück. So, und Pontius Pilatus, wer die Geschichte kennt, finde ich sehr interessant. Der hat nämlich erkannt, er hat nämlich dreimal gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Finde ich sehr interessant. Wisst ihr warum? Pontius Pilatus war bekannt von der Geschichte her, von der Historik her weiß man, dass Pontius Pilatus, er immer kurz einen Prozess gemacht hat mit den Übeltätern. Der hat sich nicht lange mit die abgegeben, der hat die einfach zack, zack verurteilt. Aber beim Herrn Jesus sieht der Mensch, der ist aber anders. Der wird ihn sogar unheimlich, der Herr Jesus. Er sagt, er ist ein König. Dieses Reich ist nicht von dieser Welt, ja. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre sie, dann würden meine Diener darum kämpfen, dass man das überhaupt nicht zulassen würde. Und dann kommt sogar noch die Frau von Pontius Pilatus und sagt, habe du nichts mit diesen Gerechten zu tun, denn um seinetwillen habe ich ganz schlecht geträumt. Also sie hat ihn sogar noch gewarnt. Lege nicht deine Hände an ihn. Und dann fragt Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Und wir wissen ja, der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und dann verhörte Pilatus den Herrn Jesus. Und dann sagt Pilatus irgendwann, redest du mit mir nicht? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen oder dich loszugeben? Und was sagt der Herr Jesus? Du hättest überhaupt keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Also Pontius Pilatus merkt, Mensch, der ist irgendwie unheimlich, dieser Jesus. Der ist irgendwie anders. Da kann ich nicht so kurz einen Prozess machen. Und er hatte ja wirklich die Absicht, ihn freizulassen, den Herrn Jesus. Und ich glaube wirklich, dass Pilatus wirklich den Herrn Jesus freilassen wollte. Aber dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, bist du nicht der Freund des Kaisers? Ja, sie haben ihm dann ein schlechtes Gewissen gemacht. Wir haben nur, ja, soll ich euer König kreuzigen? Wir haben nur einen König, das ist der Kaiser. Eigentlich eine traurige Antwort von den Juden. Eigentlich hätten sie sagen müssen, wir haben nur einen König und das ist Gott. Das hätte ich jetzt erwartet. Aber die waren schlau, ja, die haben es geschafft, den Pontius Pilatus schlechtes Gewissen zu machen. Denn der Pilatus wollte ja nicht ein Feind des Kaisers sein, sondern er wollte ja auch, ne, ein Freund des Kaisers sein. Und nicht ein Feind. Und jetzt macht Pilatus Folgendes. Okay, ich lasse ihn jetzt geiseln. Und dann hat er gedacht, naja, vielleicht geben sie dann Ruhe, wenn ich ihn geiseln lasse. Ja. Und jetzt gibt's ja zwei Arten von Geiselung. Paulus, ich glaube, 5-mal hatte er auch eine Geiselung miterlebt. Es war eine jüdische Geiselung. Das waren 40 Schläge weniger ein, also 39. Aber an diese Geiselung konnte man nicht sterben. Bei der römischen Geiselung sieht das ganz, ganz anders aus. Da hatte man so einen kurzen Stock, da war dann ganz lange Peitsche. Und wisst ihr, was in diesen Peitschen hineingeflochten waren? Da waren zum Beispiel Glassplittern, Metallstücke oder Knochensplitter hineingeflochten. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der Herr Jesus wird da irgendwo am Pfahl angebunden, ja. Und oft war das so, dann haben die sich abgewechselt. Und das waren ja raue Kerle, diese Soldaten. Ja, die waren nicht aus Pappe. Und dann haben die sich abgewechselt. Und wenn einer müde war, dann hat der andere weitergemacht. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt kommt da so ein Soldat, der Herr Jesus wird da angebunden, irgendwo so ein Pfahl oder so, ja, und dann schlägt einer richtig mit dieser Peitsche, mit dieser Geißelung, den Herrn Jesus den Rücken auf. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dann bleiben diese Knochensplitter, diese Metall, bleiben doch in der Haut stecken. Dann kann man sich vorstellen, wie da der Rücken vom Herrn Jesus aufgeritzt worden ist. Und oft war das so, dass diese Peitsche sogar bis nach vorne gegangen ist, ja, und vielleicht hat auch die Peitsche das Gesicht sogar den Herrn Jesus verletzt. Es steht ja im Jesaja 53, ja. Er war der Unwerteste, der Verachteste. Man verbarg sogar sein Angesicht. Das heißt, es war so unangenehm, den Herrn Jesus anzugucken. So schrecklich muss er ausgesehen haben. Er war der Unwerteste, der Allerverachteste, war nichts wert. Und dann haut man ihm noch eine Dornkrone auf den Kopf. Und ich war ja mal in Israel vor 3 Jahren. Und in Israel ist das so, wenn die Dornen wachsen, dann sind sie bis zu 3 Zentimeter können die wachsen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Soldaten haben ihn erstmal schön gegeißelt, dann haben sie ihn eine Dornenkrone geflochten und dann haben sie ihn auf den Kopf gesetzt. Was muss das wehgetan haben, den Herrn Jesus, diese Dornkrone aufgesetzt bekommen zu, ne? Und dann haut man richtig mit einem Rohrstock nochmal richtig drauf, dass das ja gut sitzt. Dann verspottet man ihn. Sei gegrüßt, du Judenkönig. Und dann stellt man den Herrn Jesus vor Pilatus und Pilatus sagt, was für ein Mensch. Und wir wissen ja, es war ja Gewohnheit, dass man einmal im Jahr einen Räuber oder einen Verbrecher freilässt. Und da gab es ja dieser Barabbas. Und da sagt der Herr Jesus, da sagt der Pilatus, wen wollt ihr haben? Jesus, von dem man sagt, er ist der König der Juden, oder Barabbas, der ein Aufrührer ist, der ein Mörder ist? Und für wen hat man sich entschieden? Man hat sich für Barabbas entschieden. Sie schrien alle Barabbas. Da waren sicherlich auch einige dabei, die Jesus gerufen haben. Jesus, Jesus, lass Jesus frei. Aber waren auch ganz, ganz viele, und das waren die meisten, weg mit diesem Jesus. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ja, soll ich wirklich euren König der Juden kreuzigen? Ja, und dann wissen wir, Pilatus hat dann seine Hände in Unschuld gewaschen, aber er hat sich schuldig gemacht. Und dann nimmt man den Herrn Jesus und dann muss er nach Golgatha gehen. Der Rücken war auf, die Dornenkrone. Der Herr Jesus ist auf dem Weg nach Golgatha zusammengebrochen. Und dann kam ja dieser Simon von Kyrene, der kam gerade vom Feld, und dann zwang man ihn, dass man das Kreuz des Herrn Jesus trägt. Wir wissen jetzt nicht genau, was für ein Kreuz das war. Es kann sein, dass es ein ganzes Kreuz war, das der Herr Jesus schleppen musste. Aber oft war es auch so, dass es so ein Querbalken war, den die Leute dann tragen mussten. Und dieser senkrechte Balken, der stand meistens schon da, wo man die Leute hingerichtet hat. Und dann hat man oft den Mann hochgezogen und hat man dann das Stück darauf gesetzt. Und da trägt der Herr Jesus sein Kreuz, er geht Richtung Müllkippe, möchte ich mal sagen. Wisst ihr, Golgatha war ein Hügel, das war eine Müllkippe, da haben die Leute ihr Dreck, ihr Müll hingelegt. Ja, alles mögliche an Müll, an Dreck hat man. Und nebenbei hat man da Menschen zum Tode verurteilt und dort hingerichtet. War ja auch Dreck, muss ja auch da irgendwo landen. Da geht der Herr Jesus dahin und die Frauen beweinen den Herrn Jesus, klagen über ihn und dann wollen, sie meinen es gut und geben ihm dann etwas zu trinken. Das war ja Wein mit Galle vermischt. Das war ein Betäubungsmittel. Sie wollten nicht, dass der Herr Jesus so am Kreuz leidet. Aber als der Herr Jesus das geschmeckt hat, getrunken hat, hat er es nicht genommen. Jetzt stellt euch mal vor, im Geiste geht mit mir mal nach Golgatha. Jetzt geht der Herr Jesus, der muss da hingehen. Links und rechts noch die 2 Verbrecher. Die Soldaten stehen da, treiben den Herrn Jesus an. Die Menschen weinen über ihn. Die haben sicherlich auch diese Warum-Frage gehabt. Warum muss dieser Mensch, der doch nur Gutes getan hat, jetzt da am Kreuz sterben? Er hat die Menschen geheilt. Ja, er hat Wunder getan. Er hat Menschen Brot gegeben, zu essen gegeben. Er hat nur Gutes getan. Und jetzt muss dieser Gerechte, dieser Mensch, ja, Jesus Christus nach Golgatha, das haben die auch nicht verstanden, viele. Da ging diese Warum-Frage auch durch den Kopf. Und jetzt kommt der Herr Jesus da an auf Golgatha. Und das muss man sich mal vorstellen, ja. Jetzt treibt man Nägel durch seine Hände. Entweder hat man es hier gemacht oder da gemacht. Oft hat man das hier gemacht, weil hier ein besserer Halt war. Aber es heißt ja durch seine Hände. Wahrscheinlich war das hier beim Herrn Jesus. Und durch seine Füßen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für Schmerzen der Herr Jesus damit durchgemacht hat. Stell dir mal vor, einer nimmt einen Nagel, einen Hammer und haut dir da einen Nagel durch. Und dann nageln sie ihn ans Kreuz. Im ersten Buch Mose, da wird dir schon davon berichtet, da heißt es, und er wird dir in die Ferse stechen, aber du wirst ihm den Kopf zertreten. Das bedeutet, der Teufel, der war ja mitbeteiligt an die Kreuzung, der hat es geschafft, dass man den Herrn Jesus durch die Ferse stecht. Oft hat man den Nagel durch die Ferse geschlagen. Und genau das erfüllt sich jetzt. Man nagelt den Herrn Jesus ans Kreuz. Und man richtet das Kreuz auf und da hängt er da, elendig. Links und rechts die anderen Verbrecher. Und dann heißt es ja, er wurde zur Sünde gemacht. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen, was das bedeutet. Ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich versuche das mal in einem Bild zu erklären. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Bild. Es heißt, er wurde zur Sünde gemacht. Er, der von keiner Sünde kannte und wusste, wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, er wurde Mörder. Er wurde Lügner. Er wurde all das, was du gemacht hast, das wurde er. Das bedeutet, er wurde das Schrecklichste, was ein Mensch überhaupt werden kann. Das Hässlichste, was ein Mensch überhaupt werden kann, zur Sünde gemacht. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schlimmeres vorstellen. Und ich will das mal in einem Bild zeigen. Da stell dir vor, da nimmt Gott einen Müllbeutel. Ja, und da packt er deine und meine Sünden und Schuld, die wir getan haben. Also das heißt, die ganze Sünden, die ganzen Schuld der ganzen Welt packt er da in diesen Müllbeutel. Und jetzt schüttet Gott diesen Müllbeutel auf Golgatha aus. Das ist ja Müllkippe gewesen. Und jetzt kommen die ganzen Sünden, kommen über den Herrn Jesus. Und wisst ihr, wenn Gott Sünde sieht, dann sieht er sieht rot, ganz einfach. Das heißt, Gott sah nur noch Sünde. Er sah nicht mehr seinen Sohn. Und wenn Gott Sünde sieht, dann sieht er rot. Und darum musste Gott ihn auch verlassen. Der Jesus hat ja selber gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnte man jetzt sagen, warum stellt der Herr Jesus diese Frage? Er weiß doch eigentlich alles. Ja, natürlich weiß der Herr Jesus alles. Aber wisst ihr, der Herr Jesus war in einer Situation, die er nicht kannte. Er kannte das nicht, von Gott getrennt zu sein. Er, der ewig, von Ewigkeit, von grundlegender Welt mit Gott zusammen war, das kannte er nicht. Und ich glaube, dass das für den Herrn Jesus, neben den Schmerzen, die er litt, das Schrecklichste überhaupt war, dass er von Gott getrennt war. Das muss das Schlimmste überhaupt gewesen sein für den Herrn Jesus. Dass er von Gott getrennt war. Dass er von Gott verlassen wurde. Und was muss das im Herzen Gottes wehgetan haben, ja, seinen Sohn da so zu sehen und ihn noch zu verlassen? Noch obendrauf ihn zu verlassen. Gott hätte, der Vater im Himmel, der hätte ihn vom Kreuz runternehmen können. Er hätte jetzt sagen können, also das reicht jetzt. Das halte ich nicht aus. Ich nehme meinen Sohn da jetzt runter. Hätte Gott machen können. Oder der Herr Jesus hätte sagen können, nee, ich streike jetzt vom Kreuz herunter. Das ist mir zu viel. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ja gesagt, bist du Gottes Sohn, dann steig herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Das ist ja interessant, diese Anrede ist interessant. Diese Anrede kennen wir ja auch von der Versuchung Jesu. Da sagte der Teufel ja auch, bist du Gottes Sohn? Ja, dann mach doch die Steine zu Brot, stürz dich runter vom Tempel und so weiter. Ja, kennen wir ja. Und genau jetzt versucht der Teufel einen letzten Versuch, nämlich den Herrn Jesus runterzuholen vom Kreuz. Weil der Teufel plötzlich gemerkt hat, Mensch, wenn der am Kreuz stirbt, dann hat er mich besiegt. Ich sage immer, der Teufel kann nicht rechnen. Nur von hier bis da. Das hat er irgendwie, musste das gemerkt haben. Mensch, wenn der jetzt stirbt, dann besiegt er mich. Und das war sein letzter Versuch. Ja, der Teufel hat versucht, das letzte Mal den Herrn Jesus irgendwie da runterzuholen. Hat er nicht geschafft. Aber was muss das im Herzen Gottes wehgetan haben, da seinen Sohn zu sehen? Zu wissen, ich kann ihm helfen. Es ist ja ein Unterschied, wenn du weißt, ja, da liegt jemand krank und du willst ihm gerne helfen, aber du kannst es nicht. Geht einfach nicht. Und es ist schon gewaltig, ja, dass man weiß, Mensch, Gott weiß, ich kann ihm helfen, aber ich darf es nicht tun. Ich darf das nicht tun. Hört sich vielleicht komisch jetzt an, ja? Wieso darf denn Gott das nicht tun? Ganz einfach. Wenn er jetzt das nicht ausgehalten hätte, diesen Schmerz, dann wäre der Rettungsplan zugrunde gegangen. Das Werk am Kreuz wäre niemals vollbracht worden, wenn Gott, der Vater, seinen Sohn da jetzt runtergeholt hätte. Der Herr Jesus hätte niemals den Teufel besiegt. Er hätte niemals gesiegt über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Und wisst ihr, und deswegen bin ich so dankbar, dass Gott, der Vater, ausgehalten hat, diesen Schmerz. Dass er gesagt hat, der hat vielleicht gedacht, ja, wir wissen nicht, was er gedacht hat. Ich könnte ihm helfen, ja, ich könnte ihn runterholen. Aber was passiert dann? Dann geht die Schrift nicht in Erfüllung. Dann ist der Mensch für ewig verloren. Und der Herr Jesus, dafür bin ich so dankbar, dass der Herr Jesus am Kreuz hängen geblieben ist. Dass er das ausgehalten hat, diesen Schmerz. Dass er nicht gesagt hat, ich steige jetzt herunter. Ich bleib da hängen. Wenn man überlegt, dass diese Hände, die dort ans Kreuz genagelt worden sind, ja, dass die nur Gutes getan haben. Die Füße, die viele Kilometer gelaufen sind, und das, um das Evangelium zu predigen. Ja, der hängt da jetzt, der Mann auf Golgatha. Und man denkt, der kann jetzt nichts mehr ausrichten. Der kann jetzt nichts mehr tun. Ja, jetzt haben wir ihn, jetzt hängt er da, jetzt ist gleich Feierabend. Nein, versteht ihr? Das Schönste ist, gerade jetzt tut der Herr Jesus das überhaupt, wozu er gekommen ist. Er tut das Größte und das Gewaltigste, was je ein Mensch erreichen kann. Der Herr Jesus siegt. Und so einen großen Sieg, wie er getan hat, konnte niemals ein Mensch erringen. Er hat gesiegt für dich und mich. Gerade jetzt auf Golgatha tut er das Größte und das Beste und das Wichtigste überhaupt für die Menschheit. Er hat den Menschen das Evangelium gepredigt, er hat die Menschen gesund gemacht und so weiter. Aber jetzt am Kreuz tut er das Größte überhaupt. Und da hängt der Herr Jesus, ja, für mich und für dich. Und dann sagt er, sogar Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergibt den Soldaten, die ihn da ans Kreuz geschlagen haben. Und da steht die Mutter Maria. Was muss das in ihr Herzen wehgetan haben, da den Sohn Gottes zu sehen, ihr eigener Sohn, ihr Fleisch und Blut, und kann ihm nicht helfen? Johannes, ja, der steht am Kreuz, der war richtig mutig. Die anderen Jünger sind abgehauen. Die haben mich vielleicht vom Fern noch gesehen oder das beobachtet. Und dann hängt der Herr Jesus da und er sieht seine Mutter, er sieht den Johannes und der Herr Jesus gibt ja den Johannes sogar noch einen Auftrag. Ja? Siehe, das ist deine Mutter. Siehe, das ist dein Sohn. Und an dem Tag, an dieser Stunde hat ja der Johannes sie zu sich genommen und hat für sie gesorgt. Wisst ihr, wenn ich Golgatha sehe, und ich war ja auf Golgatha, als ich in Israel war, das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Das war für mich von der Israel-Reise insgesamt das Wichtigste überhaupt, dass ich da mal hinkomme. Und auf Golgatha, da sieht das natürlich ganz, ganz anders aus. Nicht mehr so ein Hügel, da haben sie so eine Halle rüber gebaut. Und da gibt es so eine Ecke, wo man vermutet, wo das Kreuz des Herrn Jesus stand. Und als ich so da stand, dachte ich, Mann, guck mal, hier irgendwo stand das Kreuz des Herrn Jesus. Hier hang der Herr Jesus für dich. Hier hat er geblutet für dich. Das war schon was Überwältigendes für mich. Ja, das war schon gewaltig, dass ich einmal da stehen durfte, wo der Herr Jesus an mich gedacht hat und an dich gedacht hat. Und dann heißt es, im Johannes 10, da sagt der Herr Jesus, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich selber lasse es und habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Darüber habe ich mal nachgedacht, was das denn bedeutet. Ich habe Macht, es zu lassen. Moment mal, haben die Leute dich nicht umgebracht? Wie kannst du sowas sagen, Herr? Du hast die Macht, es zu lassen. Es waren ja links und rechts noch zwei Übeltäter. Und es war ja so, der Sabbat brach an, es war kurz vor 6 Uhr, nach jüdischer Zeitrechnung. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten nicht, dass dieser Sabbat verunehrt wird. Und was hat man getan? Man bat Pilatus, dass man ihm doch die Beine brechen dürfe. Und das hat er eingewilligt und dann hat man den einen die Beine gebrochen und dann den anderen die Beine gebrochen. Und dadurch ist ein schnellerer Tod entstanden. Die haben sich entweder hochgezogen oft, damit sie Luft kriegen. Auf jeden Fall, was auch die Todesursache war, durch das Beinebrechen sind die einfach schneller gestorben. Dann sind sie zum Herrn Jesus gegangen und die haben gesehen, Mensch, der muss ja schon tot sein. Ja, der ist tot. Dann haben sie ein Speer genommen und ihn in die Seite gestochen. Und da kam ja Blut und Wasser raus. Und das war ein Zeichen, dass derjenige gestorben sein muss. Interessant, da erfüllt sich eine Prophetie. Der Herr Jesus ist früher gestorben als die beiden anderen. Und wisst ihr, das musste so sein. Warum? Stell dir mal vor, der Herr Jesus hätte noch gelebt. Was hätte man mit ihm gemacht? Man hätte ihm auch die Beine gebrochen. Ist ja klar. Es steht im Alten Testament, da sagt Gott, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und genau das erfüllt sich. Josef von Arimathäa geht hin, bittet um den Leichnam Jesu, dass er ihn begraben dürfe. Und Pilatus wundert sich, warum er schon gestorben ist. Warum hat Pilatus sich gewundert, dass er gestorben ist? Weil Pilatus genau wusste, ein Gekreuzigter, der hängt mindestens 2 bis 3 Tage am Kreuz, bis er dann an die Kreuzigung gestorben ist letztendlich. So lange hat das meistens gedauert. Der Herr Jesus ist aber schon nach 9 Stunden gestorben. Um die 6. Stunde kam eine 3-stündige Finsternis. Das heißt, der Herr Jesus ist vormittags ungefähr ca. 9 Uhr, ist das alles passiert. Dann hang er 6 Stunden und um die 6. Stunde kam eine Finsternis. Das war eine Finsternis, die Gott selber gemacht hat. Und in diesen 3 Stunden, da hat der Herr Jesus unglaublich gelitten. Da war er von Gott verlassen. Ja? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir können niemals ausloten, was der Herr Jesus letztendlich gelitten hat. Und Pilatus hat sich gewundert. Warum ist der Herr Jesus jetzt so früh gestorben? Ganz einfach. Er hat das Werk am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und da war es nicht mehr nötig, noch länger zu leiden. Und dann sagt der Herr Jesus, und das war das Letzte, was er am Kreuz sagt er, Vater, in deinen Händen befehle ich meinen Geist. Andere Übersetzungen sagen, er übergab seinen Geist. Finde ich auch noch so schön. Das heißt, der Herr Jesus hat selber den Zeitpunkt seines Todes bestimmt. Er war absolut souverän. Weißt du, wenn du deinen Todeszeitpunkt bestimmen würdest oder wolltest, dann geht das nur durch Selbstmord. Wenn ich jetzt sage, so, ich bringe mich jetzt um, dann geht das nur durch Selbstmord. Ja? Es war hier kein Selbstmord. Der Herr Jesus hat sich, als er gesehen hat, er hat das Werk am Kreuz auf Golgatha vollbracht, da hat er sich in die Hände Gottes fallen lassen. Da hat er gesagt, Vater, ja, jetzt lege ich mich in deinen Händen. Und dann übergab er seinen Geist und ist dann gestorben. Und deswegen konnte der Herr Jesus sagen, niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Und daran können wir sehen, dass der Herr Jesus freiwillig sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und wisst ihr, das Kreuz, ne? Die Bischöfin Jepsen oder Japsen, ich weiß nicht wie sie hieß, so ähnlich, von der Nordelbe-Kirche, die wollte das Kreuz abschaffen. Die wollte das ersetzen durch eine Krippe, weil sie sagte, ach, die Krippe sieht doch viel schöner aus, ist doch viel schöner. Ein Kreuz, das sieht doch nun wirklich nicht gut aus, das ist doch abschreckend. Ja, natürlich ist das abschreckend. Wisst ihr, wenn ich das Kreuz sehe auf Golgatha, im Geiste, ja, genau da ist der Herr Jesus für mich am schönsten. Da ist er für mich am schönsten. Auch wenn er diese Dornkrone hat, auch wenn er ans Kreuz genagelt worden ist, auch wenn er blutet für mich. Da ist er für mich am schönsten, weil er das für mich getan hat. Ich hatte ja mal eine Anfechtung, ich kann mich noch erinnern, vielleicht kennt ihr euch noch daran erinnern, als ich das erste Mal gepredigt habe, da habe ich über Johannes den Täufer gesprochen. Und da habe ich als Zeugnis zum Schluss gesagt, dass auch ich unsicher wurde, so wie der Johannes der Täufer. Ja, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich bin auch mal unsicher geworden, habe Gott auch mal eine Frage gestellt. Ich habe Gott gefragt, Gott, hast du mich noch lieb? Hast du mich noch lieb? Ich bin ja 5-mal durch die Fahrprüfung gefallen. Das habe ich ja mal erzählt, vielleicht wisst ihr das noch. 5-mal durch die praktische Fahrprüfung gefallen. Ja, und da kommen irgendwann die Zweifel. Und dann, man hat ja weiter gebetet, man hat weiter geglaubt und man hat, ja, aber man hat den Blick vom Herrn Jesus verloren. Und dann kommt irgendwann der Teufel und sagt, ach, was betest du denn noch, Romano? Hilft doch sowieso nicht. Ja, er kann nicht in unser Herz schauen, der Teufel, aber er kann die Gedankenwelt beeinflussen. Das merkst du schon, wenn du betest. Versuch mal in Ruhe, geh mal in dein Kämmerlein und versuch mal zu beten. Da schießen dir plötzlich Gedanken durch den Kopf, an die du gar nicht denken willst. Deswegen bete ich immer vorher, Herr Jesus, ja, bewahre meine Gedanken in dir. Und ich habe gemerkt, wenn man das betet, ne, dann ist es viel besser. Und diese Gedanken kommen dann. Aber ich habe den Blick von Golgatha verloren. Und da habe ich ja gesagt, Gott, wenn du mich noch liebst, dann gib mir ein Zeichen. Ja, weil ich dachte, Gott hat mich nicht mehr lieb. Er hilft mir ja gar nicht. Und dann habe ich den Blick von Golgatha verloren. Und dann weiß ich noch, dann knallt das plötzlich am Himmel. Ich weiß nicht, was das war. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Raketen oder so. Irgendwelche Leute haben vielleicht so ein Fest gemacht. Mit Wundern und Zeichen muss man ja auch immer aufpassen. Gerade so bei den Charismatikern, ne? Sah schon komisch aus. Dann habe ich im ersten Moment gedacht, boah, das ist das Zeichen. Habe ich wirklich so gedacht. Weißt du, wenn man verzweifelt ist, dann hält man sich an jeden Strohhalm. Das ist einfach so. Und ich bin dann durch den Wald gegangen. Ich habe im Wald gebetet, das habe ich öfters gemacht. Gehe da durch den Wald und dann gehe ich da, wo das so komisch am Himmel war. Guck's mal, wo das herkommt. Irgendwann war das weg. Ich glaube nicht, dass es das Zeichen war von Gott. Wisst ihr, als ich nach Hause gegangen bin, kam mir plötzlich ein Gedanke. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Natürlich liebt Gott dich, Romano. Er ist doch für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Einen größeren Liebesbeweis und ein größeres Zeichen als Golgatha gibt es doch gar nicht. Aber wisst ihr, da war mein Herz wirklich wieder richtig froh. Ich wusste, Mensch, Gott liebt mich doch. Aber man kann den Blick auf Golgatha verlieren. Man kann den Blick auf Jesus verlieren. So wie Petrus, der auf dem Wasser gegangen ist. Dann hat er aber nur das Problem gesehen. Und ich habe auch nur das Problem gesehen, mein Führerschein. Und dann ist Petrus untergegangen fast. Der Herr Jesus hat ihn dann noch gerettet. Weil er nur auf das Problem gesehen hat. Und nicht mal auf den Herrn Jesus. Und wisst ihr, heute bin ich so dankbar, dass das alles so passiert ist in meinem Leben. Dass ich 5-mal durchgefallen bin. Ich habe ja meinen Führerschein trotzdem noch irgendwann geschafft. Aber ich bin froh, dass es so passiert ist, weil warum? Ich habe am Gebet festgehalten, ich habe meinen Glauben festgehalten, ja, und ich habe vor allen Dingen gelernt, auf Golgatha zu schauen. Wenn der Teufel heute kommen würde und sagen, ach Romano, Gott liebt dich nicht mehr, und ich würde vielleicht in eine große Anfechtung kommen, kann ich sagen, hau ab, ich sehe auf Golgatha, Golgatha sagt, Romano, ich liebe dich. Und weißt du, das sagt er auch dir. Und ich bin einfach so dankbar, dass der Herr Jesus für mich und für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und dass er auferstanden ist. Wir feiern ja übermorgen Ostern. Der Herr Jesus ist begraben worden und dann ist er am 3. Tage auferstanden. Und das ist so wunderbar, dass wir wissen dürfen, wir haben einen ewigen, lebendigen Gott. Ja? Der hört uns, der sieht uns, der streckt seinen Arm aus. Aber der Herr Jesus musste die Hölle durchmachen auf Golgatha. Die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht und wo Gott nicht mehr hinhört und wo er niemals mehr seinen Arm ausstrecken wird, um einem Menschen zu helfen. Die Hölle gibt es wirklich. Nicht diesseits, sondern jenseits. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, die Hölle hier ist auf Erden. Wenn wir an den Holocaust denken, nur mal an den Holocaust. Ja, ich bin so dankbar, dass ich das nicht miterlebt habe. Die Menschen haben wahrscheinlich gedacht, das ist die Hölle. Was Schlimmeres kann es nicht mehr geben. Aber wisst ihr, die Hölle ist noch viel schlimmer. Der Holocaust, der war, glaube ich, nur 5 Jahre, aber die Hölle ist ewig. Und damit wir nicht in diese Hölle kommen, deswegen ist ja der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er hat ja deine und meine Sünden auf sich genommen. Der Herr Jesus hat sein Kreuz getragen, ja, auf Golgatha, aber die unsichtbare Last, deine und meine Sünden, die war viel, viel schwerer, die er wegtragen musste. Und deswegen bin ich so dankbar, dass der Herr Jesus, ja, mit seinem Blut mich reingewaschen hat von allen Sünden und Schuld. Dass ich mich schon als Kind damals bei Schwester Gertrud bekehrt habe und dass er mir vergeben hat, dass er mich gerettet hat, dass ich ein Gotteskind bin und wissen darf, wenn ich morgen sterben werde, ja, wenn ich heute Abend einschlafen würde, dann wache ich beim Herrn Jesus auf. Aber die Frage ist, weißt du das? Wissen alle das? Vielleicht ist heute Abend oder heute Nachmittag jemand da, der das noch nicht so die Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen hat. Dann kann ich dich nur rufen und dich einladen, komm zum Herrn Jesus, komm zum Kreuz, komm zu Golgatha. Ja, da darfst du deine Sünden, deine Schuld abladen, du darfst zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich, so wie ich bin. Ja, ich sehe ein, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, vergib mir all die Sünden und Schuld, die ich mein Leben getan habe. Wasch mich rein mit deinem heiligen Blut, was du für mich am Kreuz vergossen hast. Ich will auch ein Gotteskind werden. Rette mich, Herr Jesus. Ja, das ist so ein Übergabegebet, was du beten kannst, was du zu Hause beten kannst. Und das nennt man Bekehrung, dass man umkehrt von sein altes Leben und hinkehrt zu Gott. Und Gott wartet nur darauf. Der Herr Jesus hat auf Golgatha seine Arme ausgestreckt. Und Gott streckt immer noch seine Arme aus zu dir. Und ist das nicht schön, dass wir als Gotteskinder eine wunderbare, ewige Zukunft haben? Ja, dass Gott mit uns den Himmel teilen will. Er will dir den Himmel schenken. Jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat, hat alles in Christus. Ewiges Leben, Vergebung. Ja, und eine Wohnung im Himmel sogar. Und dann wird irgendwann Hochzeit gefeiert. Aber das ist alles nur möglich, weil der Herr Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Weil er gesiegt hat für dich und für mich. Und dafür bin ich so dankbar. Und ich möchte einfach noch zum Schluss aus Jesaja 53 lesen. Ab Vers 4. Und da steht, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zu Schlachtband geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Amen. Wir können